Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Europa Tor Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ich bin Moritz Knorr. Wir blicken heute gemeinsam auf die Gruppe E mit Spanien, Polen, Schweden und der Slowakei. Und dazu habe ich einen Experten bei mir, Marc Schwitzki von 90plus. Hallo Marc.
Hi, grüß dich, moin.
Ihr kennt das ja bereits aus den vorherigen Vorschauen. Wir bauen das Ganze in einem Power-Ranking auf, arbeiten alles von hinten nach vorne auf und geben euch unsere Eindrücke zu den jeweiligen Mannschaften, damit auch ihr die Leistungen besser einordnen könnt. Und in der Gruppe E, ja, da ist es mit der Slowakei, Schweden, Polen und Spanien zumindest hinten ja doch relativ deutlich. Ich glaube, da kann ich dir nur zustimmen. Marc, die Slowakei, die werden wir relativ sicher am Ende der Gruppe sehen.
Ja, sie sind schon der klare Underdog. Vielleicht kämpfen sie noch mit Schweden um Platz 3. Da müsste aber, glaube ich, schon recht viel zusammenlaufen. Also sie mussten ja in die EM-Playoffs, haben sich da gegen Irland und Nordirland auch sehr knapp durchgesetzt. Einmal im Elfmeterschießen, einmal in der Verlängerung. Wodurch sie brillieren könnten, was der größte Trumpf dieser Mannschaft ist, ist für mich Erfahrung und Geschlossenheit. Also diese Truppe kennt sich einfach schon wahnsinnig lange. Es ist teilweise, ist das Team schon fast aus der Zeit gefallen. Die kennen sich teilweise schon seit 10 Jahren. Also diese Namen, Marek Hamšík, Peter Pekarek, Juraj Kučka, Vladimír Weiss, Robert Mack, sind allesamt noch dabei. Hätte mich fast nicht gewundert, wenn da noch irgendwie Marek Mintal oder Stanislav Šestak irgendwo noch rumgerannt wären. Aber am Ende des Tages ist das ein Team, was sehr, ich sag mal, bodenständigen Fußball spielt. Na, 4-2-3-1, viel Körperlichkeit, viel Laufaufwand, wenn was geht, dann meistens über Flanken oder eine Einzelaktion. Wer spielerische Momente setzen könnte, wäre Andrej Duda von Köln, den man auch aus Berlin noch gut kennt, der über technische Fähigkeiten verfügt, der gute Standards schlagen kann, der mal was Besonderes machen kann, was unvorhergesehen ist. Ansonsten ist das auch mit Dubravka und Skriniar da hinten von Inter eine solide Mannschaft, die versuchen wird, defensiven Fußball zu spielen.
Du hast ihn gerade schon angesprochen, Marek Hamšík natürlich immer noch das Gesicht der Mannschaft, wechselte im Frühling extra von China nach Schweden, um Spielpraxis sammeln zu können. Und ganz wichtig, er hat eben immer noch diese Unterstützung von den vielen erfahrenen Spielern im Kader. Du hast sie alle angesprochen und genannt. Und damit, ja, geht man dann eben in diese Europameisterschaft rein. Man war schon 2016 qualifiziert bei der letzten Europameisterschaft in Frankreich. Und damals war der heutige Trainer Stefan Tarkovic, der Co-Trainer von Jan Kocak. Stefan Tarkovic, 48 Jahre alt, im Oktober das Amt übernommen, unmittelbar vor dem Playoff-Finale, ja doch relativ überraschend zu diesem Zeitpunkt. Kannst du mir was zu ihm erzählen?
Nicht so viel, außer dass er wirklich noch nicht allzu lange im Amt ist, auch wenn er das Team gut kennt. Die Leistung jetzt von der Slowakei im vor allen Dingen ja letzten Jahr, in diesem Jahr sind ja noch nicht allzu viele Länderspiele gewesen, waren, sagen wir mal, durchwachsen. Also man hat ja auch in der UEFA Nations League gespielt und da hat man einen einzigen Sieg im Jahr 2020 holen können gegen Schottland. Ansonsten hat man gegen Tschechien, Israel, auch gegen Schottland nochmal, Hin- und Rückspiel waren es ja, auch mal verloren. Also 4 Punkte aus dieser Gruppe geholt. Es ist, wie gesagt, es ist ein sehr einfacher Fußball, der gespielt wird, der ein bisschen darauf baut, dass diese Mannschaft einfach im 4-2-3-1, und das spielt sie eigentlich fast immer. Klar, es gibt auch mal ein 4-3-3, ein 4-1-4-1, aber das sind so Nuancen letztendlich. Ist das eigentlich immer dasselbe? Viel auch übers Flügelspiel, versuchen da die Stürmer, die ja mit einer gewissen Körperlichkeit daherkommen. Also Robert Bosanic beispielsweise, der ist 1,88 groß, ist ein junger Stürmer von Feyenoord, hat dort jetzt nicht die allerbeste Saison gespielt, für Slowakei aber immerhin in 15 Spielen 4 Tore gemacht. Dass man solche Leute dann einsetzt, dass man vielleicht auch mal einen Distanzschuss drin hat, aber es ist jetzt alles nicht unbedingt das taktische A-Level. Und ich glaube, anderes wird man dann auch beim Turnier nicht sehen. Da wird man versuchen, sich einzuigeln. Tarkovic wird die Mannschaft sehr gut kennen. ihre Stärken und Schwächen einschätzen können. Und da wird man sich jetzt nicht irgendwie plötzlich auf Ballbesitz besinnen. Das wird es nicht sein.
Wir haben die Gegner in den Playoffs schon angesprochen. Da war man ja nicht unbedingt der Favorit. Das wird die Motivation geweckt haben, natürlich diese Leistung, die man gebracht hat. Aber du hast es schon angesagt und da kann ich dir absolut zustimmen. Die Slowakei wird in dieser Gruppe nur der Außenseiter sein. Aber dahinter, da könnte es dann deutlich spannender werden zwischen Schweden und Polen. Da erwarten wir ja doch einen relativ engen Zweikampf. Die Schweden haben wir jetzt erstmal auf die 3 gesetzt.
Ja, wie gesagt, Schweden ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Sie werden zum einen mit der Slowakei um Platz 3 kämpfen. Ich sehe durchaus aber auch Außenseiterchancen auf Platz 2. Das wird davon abhängen, wie sich Polen machen wird, über die wir ja gleich reden werden. Schweden ist eine Mannschaft, gab es natürlich den riesigen Wermutstropfen, dass Zlatan Ibrahimovic die EM verletzungsbedingt verpassen wird. Sein eigentlich geplantes Comeback wäre, glaube ich, ein Riesenimpuls gewesen für die Mannschaft. Zum einen menschlich, zum anderen aber auch sportlich. Also man hat ja gesehen, dass er bei Milan immer noch seine Leistung abrufen kann. Aber auch sonst ist es keinesfalls ein schlechtes Team, was irgendwie unterschätzt werden sollte. Ich finde, dass Robin Olsen an guten Tagen ein toller Rückhalt sein kann. Ich finde, dass die Innenverteidigung aus Lindelöf, Jansson, Helander, wer auch immer da spielt, extrem viel Körperlichkeit mitbringt, was nie Spaß macht. Du hast mit einem Ludwig Augustinsson einen Bundesliga-erfahrenen Linksverteidiger. Das zentrale Mittelfeld ist für mich vielleicht sogar schon so ein Schwachpunkt. Auf der anderen Seite hast du aber im Angriff ein absolutes Prunkstück. Du hast da einen Emil Forsberg, einen Dejan Kulusevski, der bei Juve jetzt durchgestartet ist, Robin Quaison, der bei Mainz immer eine gute Rolle spielt, Alexander Isak und mit Jordan Larsson auch jemand, der in Moskau gut performt. Und selbst der 34-jährige Markus Berg weiß noch, wo die Kiste steht. Und dementsprechend, wenn Schweden ins Rollen kommen sollte, offensiv, darf man die auf gar keinen Fall unterschätzen aufgrund der Einzelspieler.
Ja, auf gar keinen Fall. Es gab nach der Europameisterschaft 2016, in der man ja relativ desolat ausgeschieden ist, gab es einen großen Umbruch. Neuer Trainer Janne Andersson, und der hat die Mannschaft radikal umgeformt. 2018 in Russland bei der Weltmeisterschaft schon in die K.O.-Phase gekommen. Also die Entwicklung ist positiv und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es auch ohne Ibrahimovic drauf hat. Deshalb meine Frage, du hast es angesprochen, den sportlichen Wert von Zlatan Ibrahimovic, der ist unumstritten, aber diese Mannschaft, die eingespielt ist, die sich in den letzten 5 Jahren eingespielt hat, wenn da jetzt ein Zlatan wieder dazukommt, der natürlich ein absolutes Alpha-Tier ist, kann das die mannschaftliche Geschlossenheit nicht auch ein bisschen auseinanderreißen?
Schwierig, da in die Glaskugel zu gucken. Ich kann nur beurteilen, wie er es bei Milan gemacht hat, und da hat es funktioniert, auch wenn Milan sicherlich eine Mannschaft war, die noch nicht so geschlossen war wie jetzt die schwedische Nationalmannschaft. Das stimmt wohl, aber ich habe das Gefühl, dass ich hatte das Gefühl gehabt zumindest, dass, wir müssen ja hier im Konjunktiv reden, weil er nicht dabei ist, dass Zlatan da auch den richtigen Mittelweg findet, weil er weiß, das ist sein letztes Turnier mit Sicherheit. Sicherlich wird es auch ein bisschen um ihn gehen. Er ist auch jemand, der sehr viel Show macht. Da dreht sich viel um ihn, aber der, finde ich, bei Milan auch eine neue Seite ein Stück weit gezeigt hat, Jungspielern die Hand gereicht hat, seine Erfahrung weitergegeben hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert hätte, ja.
Wir haben die Taktik schon angesprochen. Sie kommen sehr, sehr gut organisiert mit einer geschlossenen Defensive, ja. Starke Defensive. Aber jetzt, wenn Zlatan weg ist, dann hat man eben nicht diesen einen Weltstar. Aber das kann man bei den Schweden definitiv auch als Stärke auslegen, oder?
Ich denke auch. Also Schweden kommt auch wieder durch eine gewisse Geschlossenheit daher. Sie spielen 4-4-2, oftmals sehr eng gestaffelt. Du hast da aber auch immer noch sehr erfahrene Spieler. Sebastian Larsson, den kennt man auch gefühlt seit 100 Jahren. Der ist 35, der spielt immer noch eine Rolle. Du hast einen Berg, du hast einen Olsson, du hast sogar noch, auch wenn er jetzt nicht mehr wirklich eine Rolle spielt, Andreas Granqvist da drin, auch extrem erfahrener Spieler. Mikael Lustig, also auch teilweise in der zweiten Reihe vielleicht Leute, die einfach fürs Klima wichtig sind. Man hat es bei Deutschland ja auch mit dem Lukas Podolski und so weiter gehabt. Spieler, die vielleicht nicht mehr ganz das Niveau erreichen, um von Anfang an dabei zu sein, können trotzdem was in der Kabine bewirken. Ich finde, das ist auch noch ein großer Pluspunkt bei Schweden. Taktisch, wie gesagt, ist es sehr eng gestaffelt. Es ist ein System, wo sich die Spieler auch wirklich drin wohlfühlen, weil die das teilweise auch aus ihren Vereinen kennen. Quaison kennt das mit der Doppelspitze, und Forsberg kennt es in diesem 4-4-2. Diesen linksoffensiven Spielpaar zu übernehmen. Ein Kulusevski kann sich da auch durchaus wohlfühlen auf dem Flügel. Und sie haben auch sehr unterschiedliche Spielertypen. Also ein Alexander Isak ist ganz anders als ein Quaison und ist ganz anders als ein Berg. Man kann sich also dementsprechend auch durchaus anpassen. Und ich glaube, das könnte Schweden zum Ende auch vielleicht den einen oder anderen Punkt in der Gruppe noch bescheren, der zum Weiterkommen reicht.
Sie wollen definitiv den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Sie wollen sich beim zweiten Großturnier in Folge für die K.O.-Phase qualifizieren. Und gegen die Slowakei werden sie definitiv Chancen haben. Da sind wir uns einig, gegen Polen und Spanien, da wird es dann eine deutliche Nummer enger. Aber sie können überraschen. Ich glaube, da stimmst du mir zu.
Absolut. Wie gesagt, es kommt aber ein bisschen drauf an, wie Einzelspieler funktionieren. Ich finde, dass Kulusevski eigentlich eine gute Saison bei Juve hatte. Wenn der zum Beispiel jetzt ein großes Durchbruchsturnier hat, dann kann es für mehr reichen. Sie sind schon durchaus auch von der individuellen Klasse abhängig, aber welches Team ist das nicht? Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie überraschen, ja.
Und es qualifizieren ja sicher auch die vier besten Gruppendritten. Also vielleicht geht auch da was für die Schweden. Und bevor wir jetzt auf die zweite Hälfte der Gruppe E schauen, da gehen wir einmal ganz kurz in die Pause. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück, blicken nach Schweden und der Slowakei auf die verbleibenden zwei Mannschaften aus der Gruppe E. Das sind Polen und Spanien. Und in unserem Power-Ranking auf Platz 2, da sehen wir die Polen in der Europameisterschaft. Souveräner Gruppensieger vor Österreich, 25 Punkte aus 10 Spielen. Trotzdem gab es zuletzt viele Unruhen. In der Nationalmannschaft im Januar wurde der Trainer entlassen, aus den Gründen, dass er angeblich unattraktiven Fußball gespielt haben soll und dass er vor allen Dingen keine gute Beziehung zu Superstar Robert Lewandowski gehabt haben soll. Was für ein Standing hat Lewandowski in dieser Mannschaft?
Wenn wir von Stars reden, dann ist Robert Lewandowski ja nicht nur der Star von Polen, sondern mittlerweile fast der Star der EM. Also durch seine Saison jetzt beim FC Bayern mit seinen 41 Toren den Gerd-Müller-Rekord geknackt zu haben, das ist aktuell nicht ohne Grund auch Fußballer des Jahres geworden, Weltfußballer des Jahres, das fantastischer Spieler, da brauchen wir gar nicht drüber reden, der auch für Polen regelmäßig knipst, in 118 Länderspielen 66 Tore. Und wenn man weiterkommen will, wird es zwangsläufig auf ihn ankommen, auch wenn ich den Rest der Mannschaft nicht unterschätzen wollen würde.
Wie ist das Spiel der Polen denn auf Robert Lewandowski ausgelegt? Ich meine, wenn man so einen absoluten Weltstar hat, dann muss man ihn ja irgendwie auch füttern und mit Bällen versorgen.
Ich finde, es ähnelt so ein bisschen der Zeit, in der Frankreich personell nicht so gut aufgestellt war und fast alles über Karim Benzema gegangen ist. Also, wie gesagt, ich finde schon, dass Polen über viele durchaus gute Fußballer verfügt mittlerweile. Das darf man nicht unterschätzen. Trotzdem ist Lewandowski vielleicht auch mehr als beim FC Bayern so ein Sturm-Allrounder, der auch mal Bälle festmachen muss, der Bälle verteilen muss und nicht immer derjenige ist vielleicht, der den Abschluss nimmt, auch wenn er das zuletzt immer mehr gemacht hat. Also es ist schon so eine Allzweckwaffe. Gleichzeitig finde ich aber schon, dass Polen Spieler hat, die im Schatten Lewandowskis dann für Furore sorgen können.
Und der neue Trainer, Paulo Sousa, der Portugiese, ja, der hat in den ersten Spielen im März schon einmal einen Eindruck gewonnen, was für eine Mannschaft er denn vorfindet. Und von der Öffentlichkeit gab es dafür mal direkt Kritik. Er habe die falschen Spieler nominiert, Robert Lewandowski wurde gegen Andorra eingesetzt und hat sich da prompt mal verletzt. Also der Einstand des 50-Jährigen, der war nicht wirklich geglückt. Trotzdem ist es natürlich ein Trainer, der schon Titel gewonnen hat, vor allen Dingen mit dem FC Basel. Hat bei vielen verschiedenen Clubs trainiert, in England, Ungarn, Israel, Italien, China, Frankreich und der Schweiz. Und wenn wir uns den polnischen Kader mal anschauen, ja, dann könnte das ein großer Vorteil sein, dass er eben schon in so vielen Ländern trainiert hat, weil der polnische Kader, ja, der ist ja auch ziemlich bunt besetzt.
Durchaus. Also Krzysztof Piątek von Hertha BSC, der hat sich ja im Saisonendspurt verletzt, der wird nicht dabei sein. Das wäre so vielleicht so die Nummer 2 im Sturm gewesen. Die andere Nummer 2, den Status hätte man sich so ein bisschen geteilt, ist Arkadiusz Milik, der in Frankreich bei Marseille wieder zu sich gefunden hat, hatte eine sehr schwere Zeit bei Neapel, hat dann jetzt aber mit 9 Toren in 15 Spielen bei Marseille wieder zu alter Form gefunden, das kann man schon sagen. Er ist jemand, auf den man dann im Schatten Lewandowski sicherlich aufpassen muss. Mir gefällt das Mittelfeld eigentlich ganz gut. Also es verbindet Körperlichkeit, Kampf, aber auch mit spielerischen Elementen. Du hast einen Jakob Moda, den bislang kaum jemand kennt, da muss ich auch erstmal ein bisschen recherchieren. Der hat sich bei Brighton in der Premier League jetzt durchgesetzt mit 22 Jahren. Ist auch ein großer Spieler, körperlicher Spieler, den darf man nicht unterschätzen. Piotr Zielinski ist bei Neapel seit Jahren eine feste Größe, spielt konstant auf hohem Niveau seit Jahren, hat auch in dieser Saison 19 direkte Torbeteiligungen gesammelt. Krzowiak hat für mich wieder zur alter Stärke gefunden bei Lok Moskau, bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit, bringt aber auch eine gewisse Torgefahr mit, aber vor allen Dingen natürlich defensive Qualitäten. Und gleichzeitig ist das eine Mannschaft, die halt eine wirkliche Achse hat. Du hast in der Innenverteidigung immer noch einen Kamil Glick, der ewige Glick so ungefähr, der ist ja wirklich schon seit ewigen Zeiten dabei, jetzt 33, spielt bei Benevento, ist immer noch voll dabei, auch wenn Sosa da teilweise ein paar andere Spieler mal ausprobiert hat, die nächste Generation vorbereitet, wird er sicherlich für das Turnier nochmal eine wichtige Rolle spielen im Verbund mit Jan Bednarek von Southampton. Und im Tor hast du halt Chesney, der bei Juventus seit jeher auch ein starker Rückhalt ist. Und dementsprechend besticht Polen durch eine echte Achse, die sich seit vielen Jahren kennt und auch neben Lewandowski ein paar Spieler zu bieten hat, die auf hohem europäischem Niveau spielen.
Was können wir denn von den Polen wirklich erwarten in dieser Gruppenphase? Man hatte ja bei den letzten Turnieren immer so einen Anspruch, dass die Polen überraschen könnten. Mhm. Dem wurden sie nie so wirklich gerecht. Ist Polen immer noch diese Wundertüte?
Mit dem neuen Trainer würde ich sagen, ja. Also ich glaube schon, dass sich Paulo Sousa da schon auf wesentliche Dinge jetzt besinnen wird für das Turnier. Ich find's legitim, dass Trainer, die eine neue Mannschaft übernehmen, besonders Nationaltrainer, die nicht viele Spiele im Jahr haben, sich ein bisschen ausprobieren. Da finde ich die Kritik immer ein bisschen schwierig. Ich glaube aber schon, dass er dann die Hausmannskost quasi auspackt dann für die EM. Aber ihn jetzt einzuschätzen, nachdem er erst im Januar angetreten ist, ist sehr, sehr schwer. Ist sehr, sehr schwer und dementsprechend ist es schwer, die Truppe irgendwie einzuschätzen. Es wird auf jeden Fall von Robert Lewandowski abhängen. Wird er sein Niveau vom FC Bayern mit rübernehmen können? Wird ein Zielinski vielleicht auch sein Niveau mit rübernehmen können? Werden solche Spieler die Mannschaft anführen können? Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass bei so einem Turnier dann was geht. Auch wenn es jetzt nicht das Halbfinale wird. Allein das Weiterkommen in der Gruppe wäre schon mal was. Und dann kann man von Spiel zu Spiel gucken, von Gegner zu Gegner. Ich traue Polen aber durchaus was zu, ja.
Also die Qualifikation für die K.O.-Phase, sie ist drinne. Eine Mannschaft, bei der diese Qualifikation ein Muss ist, das sind die Spanier. Auf dem Weg zur Europameisterschaft Gruppensieger geworden vor Schweden. Also die beiden Mannschaften jetzt auch in der Gruppe aufeinandertreffen. Die kennen sich schon ganz gut aus der Qualifikation. Dann hat man im November in der Nations League Deutschland beeindruckend mit 6:0 besiegt. Hat da mal gezeigt, wie so ein gelungener Umbruch aussehen kann. Aber trotzdem, Umbruch hin oder her, man braucht auch immer erfahrene Spieler und da fehlt natürlich bei den Spaniern ein ganz, ganz wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Mann.
Ja, Kapitän Sergio Ramos, 180 Länderspiele. Nach einer schwierigen Saison und ja, körperlich auch eher mäßigem Zustand wurde er nicht nominiert. Damit ist übrigens auch kein einziger Real Madrid-Profi dabei. Dafür mitgenommen ist aber Aymeric Laporte worden, der bislang aber ohne Länderspiel für Spanien war. Da gab es noch die Geschichte mit dem Pass, mit dem französischen. Der hat sich jetzt für Spanien entschieden. Ja, der Umbruch, der ist wirklich noch im Gange. Du hast teilweise noch erfahrene Spieler, David Rea, Azpilicueta, Jordi Alba, Sergio Busquets ist nochmal mitgefahren, Thiago ist immer noch dabei, auch einen Morata kann man mittlerweile durchaus als erfahrenen Spieler sehen mit 28 Jahren. Und auch 40 Länderspielen immerhin. Gleichzeitig hast du aber auch sehr, sehr junge Spieler dabei. Ne? Du hast einen Pedri mit 18 Jahren gerade mal nominiert. Du hast einen Ferran Torres von Manchester City, Oya Sabai, Olmo. Also das ist noch ein Team im Umbruch. Du hast wenige Spieler, die so wirklich einfach gerade so in ihrer Blüte sind. Also so ein Spieler wie José Gaya oder ein Laporte mit 26, 27 Jahren, davon findest du gar nicht so viele im Kader, die gerade so auf ihrem absoluten Hoch sind. Und deswegen ist es mir auch schwer gefallen, in der Truppe jetzt zum Beispiel den einen wirklichen Star auszumachen. Du hast keinen absoluten Weltstar mehr im Kader, wie jetzt beispielsweise ein Mbappé. Rodri und Co. sind große Namen, sie sind aber nicht mehr das, wie früher ein Xavi oder ein Iniesta waren. Die goldene Generation prägt immer weniger den Kader und es wird spannend zu sehen sein, ob die nachrückenden Spieler, ich habe sie gerade schon genannt, jetzt sofort auf dem Niveau ankommen können, weil sie sich, glaube ich, selber noch so ein bisschen auf dem Niveau suchen. Ich bin sehr gespannt, wie Spanien hier rangehen wird, weil vom Selbstverständnis her sind sie ein Titelanwärter. Ich weiß aber noch nicht, ob der Umbruch es zulassen wird.
Ja, vor allen Dingen haben sie nur eines der letzten 5 Spiele gewonnen. Das Richtig. War eben dieses 6-0 gegen die Deutschen, aber zum Beispiel zuletzt nur 1-1 gegen Griechenland. Und das zeigt ja auch diese Ups und Downs, die immer noch drin sind im Spiel der Spanier.
Absolut. Die Nations League-Gruppe wurde jetzt auch nicht wahnsinnig souverän bestritten. Also klar, es gab diesen 6-0-Sieg gegen Deutschland, es gab auch einen 4-0-Sieg gegen Ukraine. Man hat aber auch nur 1-0 knapp gegen die Schweiz gewonnen. Man hat gegen die Ukraine verloren, man hat im Rückspiel gegen die Schweiz nur 1-1 gespielt. Die Ergebnisse aus 2021 hast du auch schon auszugsweise erwähnt. Da ist schon noch Sand im Getriebe. Das Spiel gegen Deutschland, wobei man da auch viel über die Deutschen reden kann sicherlich, hat gezeigt, dass wenn alles ineinander greift, wozu Spanien in der Lage ist, dafür haben sie die Fußballer allemal. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann, wie gesagt, fehlen mir teilweise so ein bisschen die Spieler, die das dann trotzdem einfach durchziehen, die einfach so ein hohes Grundniveau haben, so eine hohe Grunderfahrung, die gerade einfach alles zusammenbringen, dass sie diese Mannschaft mitziehen können. Da weiß ich nicht, ob diese Spieler noch vorhanden sind. Und deswegen ist für mich Spanien fast schon so eine Wundertüte. Es ist vollkommen klar, dass sie der Gruppenerste werden müssen, vom Selbstverständnis her. Es ist auch klar, dass sie dann die ersten Runden überstehen müssen. Ob es aber für den Titel reichen wird, würde ich tatsächlich sehr in Frage stellen.
Schauen wir mal auf die Verantwortlichen. Luis Enrique, Trainer, Nationaltrainer, wieder Nationaltrainer, hatte sich ja eine Auszeit genommen nach dem Tod seiner Tochter. Er wurde geholt, um die Barca-DNA wieder so ein bisschen in der Nationalmannschaft zu implementieren. Du hast die Spieler angesprochen, die früher diese große Ära geprägt haben. Ein Xavi, ein Iniesta. Und um diesen Spielstil wieder so ein bisschen aufleben zu lassen, wurde Luis Enrique geholt. Aber klappt das wirklich? Trägt das schon Früchte?
Geht so, finde ich. Also nicht wirklich. Ich finde, also klar, Ansätze sind zu sehen und es gibt auch Gründe, warum er jetzt halt Leute wie ein Jordi Alba und Busquets nochmal nominiert hat, um diese DNA nochmal mitzunehmen. Wie gesagt, kein Realprofi, aber ein paar zumindest Allstars vom FC Barcelona dabei und auch mit dem Pedri jemand, der die neue Generation anführen kann. Was mir bei Spanien auffällt, ist, dass das Spiel sehr flügellastig ist. Da hast du einen Olmo, du hast einen Torres, du hast einen Oyarzabal, du spielst relativ viel noch mit Flanken, um Morata zu bedienen. Das ist für mich noch nicht das Tiki-Taka, was wir einst mal gesehen haben. Vielleicht ist das auch ein Stück weit aus der Zeit gefallen, das ist klar, das muss auch angepasst werden. Ich tue mich aber noch ein bisschen schwer, das zu erkennen. Ich glaube, es liegt auch viel am Umbruch. Ich glaube, es liegt auch viel daran, dass du einfach wenig Spiele hast im Jahr. Corona hat es, denke ich mal, auch nicht einfacher gemacht. Und du hast auch einen Kader, der grundsätzlich ausgewogen ist, der zum Beispiel aber für mich gar keinen wirklichen Rechtsverteidiger auf Weltklasse-Niveau zur Verfügung hat. Da musste Marcus Llorente letztens aushelfen. Da wird vielleicht dann ein Azpilicueta spielen, der aber eigentlich kaum noch Rechtsverteidiger spielt. Es hakt also auch an gewissen Positionen. Und wenn du mich persönlich fragst, nach meiner Einschätzung, nein, das System, was man von früher kennt, was die WM gewonnen hat, was die EM gewonnen hat, das sehe ich da jetzt noch nicht.
Trotzdem, die Spanier natürlich alleine aufgrund ihres Namens absoluter Topfavorit in der Gruppe. Aber ich glaube, wir können zusammenfassend festhalten, dass Stolperpotenzial definitiv tief da ist. Wir haben es angesprochen, wenn es so läuft wie gegen die Deutschen, dann können die Spanier auch große Nationen mit 4-5 Toren weghauen, aber gegen tiefstehende Gegner, da tut man sich eben schwer, zum Beispiel gegen Griechenland. Trotzdem denke ich, dass die Spanier oder denken wir, dass die Spanier da die Gruppe anführen werden und sicher in die K.O.-Phase einziehen werden. Und dann war es das auch schon mit dieser Gruppe E. Unsere Power Ranking Prediction, die steht. Wir können die nochmal zusammenfassen. Die Slowakei auf 4, Schweden auf 3, Polen auf 2 und die Spanier ganz vorne in dieser Gruppe E und dann eben als Gruppensieger in das Achtelfinale. Ich danke dir, Marc, für deine Expertise. Hat mich gefreut, dass du hier warst. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und eine super EM.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.